RD.
Es sollte alles mal in einem Schweigeretreat mit einem Wald spielen. Und an diesem Text habe ich einfach ziemlich lange rumgefeilt. Also ich habe, glaube ich, ein halbes Jahr an immer den gleichen 30 Seiten rumgeschrieben, bin nie darüber hinausgekommen. Und in dem Moment im Fitnessstudio habe ich irgendwann gedacht, wieso kann ich nicht eigentlich diesen Raum mal nutzen? Irgendwie ist der so anders. Hier ist irgendwie Potenzial für Humor, fröhliche Techno-Pop-Musik. Und das hat mir immer gute Laune gemacht. Und ich dachte, es wäre eigentlich schön, wenn ich dieses Gefühl mal in den Text übertragen könnte. Und das ging dann auch beim Schreiben.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Nadine Kreuzzahler und Stefan Oschwart.
Jim, so heißt der neue Roman von Verena Kessler. Das war natürlich eine Steilvorlage für uns, ein Roman, der im Fitnessstudio spielt. Und da hat sich Nadine sofort in den Zug nach Leipzig gesetzt, wo Verena Kessler lebt, und ist mit ihr in die Muckibude gegangen, denn wir gehen ja mit unseren Gästen immer an die Orte, wo ihre Romane spielen oder wo sie Romane schreiben. Und Nadine, habt ihr richtig trainiert oder schreibt sie da lieber?
Also na klar haben wir trainiert. Was denkst du denn?
Wie viel Kilo habt ihr gestemmt?
So einiges. Aber längst nicht so heftig wie die Figur in Jim. Also die übertreibt es nämlich so richtig.
Aha, erzähl mal, worum geht's?
Es geht um eine junge Frau. Sie erschleicht sich mit einer dreisten Lüge einen Job im Fitnessstudio. Als der Chef sie beim Vorstellungsgespräch darauf hinweist, dass sie nicht unbedingt so aussieht, als würde sie Sport machen, behauptet sie einfach, sie habe gerade entbunden.
Das ist ja krass.
Ja, genau. Ja, und dann hat sie natürlich damit den Salat, denn das zieht einen Rattenschwanz nach sich. Sie leiht sich in der Apotheke eine Milchpumpe aus, rührt Milchpulver an und stellt diese künstliche Muttermilch in den Kühlschrank, um alle zu täuschen. Und natürlich fragen auch immer alle nach Babyfotos. Ja, und von dieser Situation ausgehend erzählt Verena Kessler die Geschichte einer Frau, die im Gym eigentlich nur anfängt, um sich von ihrem vorherigen Leben zu erholen, dann aber eingeholt wird von ihrer Vergangenheit. Über diese erfährt man nur Tropfen für Tropfen etwas. Nach und nach wird klar, was da war. Die Ich-Erzählerin muss mal einen gut bezahlten 70-Stunden-Job gehabt haben und einen Bewährungshelfer hat sie auch. Also da muss was passiert sein in der Vergangenheit. Und die Geschichte fängt eigentlich an als lustige Milieustudie im Mikrokosmos Fitnessstudio, steigert sich dann aber in eine Art Body-Horror-Albtraum hinein und eskaliert schließlich völlig. Denn die Ich-Erzählerin ist besessen von Konkurrenz und Leistungsdenken. Und einmal besessen, immer besessen. Da kommt sie auch im Gym nicht raus oder besser gesagt wieder rein in diese Spirale. Ja, und dann gerät sie in so einen Abwärtsstrudel, in deren Verlauf Trainingssucht, Steroide, Eiweißwahn und Realitätsverlust passieren. Es ist ein Kammerspiel, eine tragikomische Geschichte über Optimierungswahn, den Blick auf weibliche Körper und Leistungszwang.
Das klingt vielversprechend. Die Trainingseinheit startet jetzt. Nadine und Verena Kessler im Gym.
Ja, Verena, zu jedem guten Besuch im Fitnessstudio gehört natürlich erstmal das Aufwärmen. Das lernt man ja als allererstes, ne? Was ist dein Lieblingsaufwärmgerät?
Ich gehe immer auf den Crosstrainer, weil es einfach am meisten Spaß macht mit Musik dabei.
Okay, also probieren wir einfach mal den Crosstrainer aus. Schon lange her, dass ich mal auf einem Crosstrainer war. Wer es jetzt gerade nicht im Kopf hat, das sind diese Dinger, ja, wo man so ein bisschen Treppensteigen simuliert und es Hebel an den Seiten gibt für die Arme.
Genau, also man bewegt Arme und Beine quasi immer so über Kreuz gleichzeitig. Also es ist nicht das Stairmaster, wo man wirklich Treppen steigt, die stehen da hinten auch, aber da habe ich gar keinen Bock drauf. Das erscheint mir sehr anstrengend. Also ich hoffe, dass es jetzt hier angeht, weil normalerweise startet man es, indem man es einfach bewegt. Genau, jetzt kann ich hier Programme auswählen. Ich gucke mal, was mir hier als Workout angeboten wird. Entfernung. Wir gehen mal 2 Kilometer. Das scheint mir machbar zu sein.
Okay, also,
die Widerstandsstufe kann ich einstellen.
Ich steige auch mal hier drauf.
Ja.
So. Was hast du gemacht? Go gedrückt. Nee, man muss erstmal sich bewegen. Ah, ich komme gar nicht weiter. Ich kann überhaupt nicht treten. Ah, doch jetzt. Widerstandsstufe.
Also 10 finde ich jetzt schon fast ein bisschen viel. Wenn ich jetzt irgendwie eine halbe Stunde machen würde, wäre mir das, glaube ich, zu viel.
Das stimmt. Ich merke auch, ich komme schon ins Schnaufen. Ich glaube, ich gehe mal wieder eine Stufe runter. 9.
Man ist sofort auf diesen Fernsehern, oder? Dass man so hinglotzt, obwohl man gar nichts versteht. Ich weiß gar nicht, ob man sich jetzt hier mit den Kopfhörern verbinden könnte.
Stimmt, hier über uns hängen nämlich Bildschirme. Und es laufen mehrere TV-Programme gleichzeitig nebeneinander. Das ist wie in dem Fitnessstudio in deinem Roman.
Genau, da läuft ja immer ZDF und irgendeine Soap, die ich mir ausgedacht habe. Und da, wo ich ins Fitnessstudio gehe, gibt es auch ein paar Bildschirme. Und ganz oft, wenn ich da bin, läuft gerade Bares für Rares. Und die haben immer die Untertitel mit an, sodass man dann auch mitkriegt, was da passiert. Genau, deswegen kenne ich diese Sendung.
Wie trainiert bist du, Verena?
Also, mal so, mal so. Im Moment ist es echt so, dass ich nicht so regelmäßig da bin im Fitnessstudio, weil ich einfach so viel unterwegs bin und der Alltag so unregelmäßig ist. Und dann habe ich nicht so einen Rhythmus drin und dann denke ich öfter mal, naja, gehe ich übermorgen oder so. Wenn ich eine ruhige Zeit habe und irgendwie weiß, ich kann jetzt 2-mal die Woche gehen und das ist gut planbar, dann mache ich das auch ganz gerne. Und ich finde, man merkt es dann auch schnell, dass man dann wieder fitter wird.
Ja, auf jeden Fall. So, wie viel sind wir denn jetzt gerade schon gelaufen? Erst 400 Meter oder was? Kann doch gar nicht sein. Du bist schon ein bisschen mehr.
Ich mache eigentlich zum Aufwärmen 10 Minuten und dann bin ich auch schon warm.
Ich fühle mich warm.
Ja, oder? Wie fühlst du dich? Ich bin auf jeden Fall auch warm, aber ich habe jetzt auch meinen Pullover angelassen. Ich glaube, es reicht.
So, hier direkt neben den Kardiogeräten ist ein Zirkel Krafttraining. Und Verena hatte sich jetzt hier gerade schon eingerichtet am Triceps Press, die Trizeps Presse.
Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es noch ein bisschen viel Gewicht, weil ich jetzt so, also ist schon ein bisschen wackelig, aber gut, ich mache mal nur einen Satz.
Wie viel trainierst du denn so, wenn du ganz normal in dein Fitnessstudio gehst?
Also ich habe halt so einen Trainingsplan, der geht ungefähr eine Stunde lang und ich glaube, da sind irgendwie so 5-6 Geräte oder Übungen drin plus ein bisschen Cardio. Das ist, glaube ich, immer noch eher so ein Anfänger-Einsteigerplan, also nichts Wildes. Ein paar Übungen für die Beine, ein paar für die Arme, den Rücken vor allem. Deswegen bin ich ja ursprünglich mal hingegangen. Also solche Art von Geräten, die geführt sind, wo man eigentlich so viel nicht falsch machen kann.
Möchtest du Muskeln bekommen an den Armen? Oder?
Das war nie mein Ziel, aber ich finde es schon spannend, dass das dann eben passiert und dass sich der Körper schon verändert und dass man es irgendwann doch sieht. Also in einer Phase, wo ich relativ viel da war, habe ich dann schon gemerkt, dass man irgendwie meine Armmuskeln auch sieht und fand das erstmal so ganz interessant, diese Ergebnisse zu beobachten. Aber ich hatte jetzt nie irgendein spezielles Körperziel, was ich erreichen wollte, sondern ich bin einfach froh, wenn ich gut am Schreibtisch sitzen kann und der Rücken nicht wehtut.
Aber ich finde es auch total spannend, weil also ich bin jetzt in so einem Alter, wo Frauen immer gesagt wird, ja, Krafttraining ist total wichtig und so. Und dann deswegen habe ich damit angefangen und bin auch total überrascht, wie der Körper sich tatsächlich anders anfühlt, relativ schnell. Man kriegt gleich so eine, finde ich, so eine, automatisch so eine andere Haltung fast, weil man sich irgendwie mehr in seinem Körper drin fühlt. So fühlt sich das an, also mehr... Ja, vielleicht sogar auch ein bisschen stärker.
Ja, das würde ich auch sagen. Ich glaube einfach, weil man diese Muskeln, weil man die dann plötzlich einmal spürt und irgendwie, ja, merkt, dass man stärker wird. Ich finde es auch cool, wenn ich irgendwie dann eine Zeit lang regelmäßig da war und dann stecke ich halt mal ein höheres Gewicht ein und merke, dass ich das jetzt auch kann. Das ist schon irgendwie schön.
Ich suche mir hier auch mal so ein Gerät. Shoulder Press.
Schulterpresse.
Ein mehr. Okay.
Ich glaube, das hier ist das Gerät, was auch im Buch vorkommt, wo sie dann sagt, dass es sich in den Kniekehlen so ein bisschen nach splitternden Hühnerknochen anfühlt. Also ich kann es mal ausprobieren,
ja,
ob es das ist.
Leg Curl. Also du musst jetzt hier deine Beine über eine Rolle legen. Vor dir ist so ein... Ah, genau, damit klemmst du deine Hüfte ein mit einer Vorrichtung. Und wie fühlt sich's an?
Also noch ist es nicht dieses ganz eklige Gefühl, aber das kommt auch immer erst, nachdem man so einen Satz gemacht hat und dann den zweiten zu machen. Das ist echt immer eine Überwindung. Also ich muss auch gestehen, dass ich dieses Gerät irgendwann aus meinem Programm aussortiert habe.
Lass uns mal reinspringen in deinen Text, in das Mega-Gym aus deinem Roman.
Für die meisten Geräte hatte Ferhat mir keinen Namen genannt. Ich dachte mir eigene aus. Die Achterbahn zum Beispiel war ein Gerät für die Beinrückseite. Ich nannte es so, weil man, bevor man mit der Übung begann, einen Bügel runterdrückte, der dafür sorgte, dass man die Hüfte nicht anhob. Rolle 6, Winkel 11, Sitz 2, Gewicht 30 hatte Ferhat mir in den Plan geschrieben. Beine beugen, 3 Sätze, 15 Wiederholungen. Die ersten 8 waren noch leicht, dann aber spürte ich es, ein Ziehen vom Po über die Rückseite der Oberschenkel bis in die Waden. Besonders eklig fühlte es sich in den Kniekehlen an. Ich stellte mir dünne, splitternde Hühnerknochen vor, biegsamen Knorpel. Bei 12 hielt ich es kaum noch aus, bei 15 wollte ich schreien. Wie in der Achterbahn.
Nachdem wir jetzt unsere Arme und Beine trainiert haben und uns auch ordentlich warm gemacht haben, sitzen wir hier im Kursraum des Fitnessstudios. Dieses Fitnessstudio, in dem wir jetzt sind, das ist ja nicht zu vergleichen mit dem Fitnessstudio, das du in deinem Roman Gym beschreibst, denn das ist ein Mega-Gym, so heißt es. Und da gibt es eben auch, wenn ich mich nicht irre, auch einen Wellness-Bereich, eine Bar, wo Proteinshakes gemixt werden und nur das Beste vom Besten der neuesten Geräte. Und in diesem Fitnessstudio arbeitet deine Ich-Erzählerin. Vielleicht magst du es selber mal beschreiben. Was ist denn das für ein Studio?
Ja, das Mega-Gym ist ein Palast aus glänzenden Oberflächen, so heißt es im Buch. Und so habe ich es mir eben auch vorgestellt, dass da einfach alles extrem sauber ist. Es riecht da gut, weil es auf dem Klo Duftkerzen gibt. Und es ist irgendwie eine schöne Atmosphäre. Wahrscheinlich stehen da noch irgendwelche schönen Pflanzen rum und... Es ist groß und es glänzt alles, es ist sauber und Ferhat nimmt zu wenig Geld dafür.
Ferhat ist der Studiobetreiber. Ja, Spiegel überall gibt es natürlich auch, denn Körperkult ist das, was einem sofort einfällt. Um Körperkult geht es aber gar nicht so unbedingt in deinem Roman, oder?
Würde ich auch sagen. Also am Rande natürlich ist das irgendwie etwas, was in einem Fitnessstudio stattfindet, aber die Ich-Erzählerin hat andere Ziele. Also zumindest ist sie erstmal eigentlich gar nicht unzufrieden mit ihrem Körper, sondern sie fängt an, in diesem Studio zu arbeiten. Sie stellt sich davor und wird so ein bisschen darauf hingewiesen, dass sie diesen Lifestyle nicht verkörpert. Also sie ist halt nicht trainiert und sie hatte damit bisher auch nichts am Hut. Deswegen erzählt sie dann diese Lüge, sie hätte gerade erst entbunden, was eben nicht stimmt, und kommt damit dann erstmal durch. Und erst als sie von Ferhat das erste Mal so einen Trainingsplan bekommt und dann anfängt, so ein bisschen selber zu trainieren, interessiert sie sich für das Training. Aber es ist nicht so, dass sie unbedingt dann sofort ein bestimmtes Körperbild erreichen möchte.
Bei ihr ist es was anderes. Sie ist ehrgeizig, von Ehrgeiz zerfressen, könnte man eigentlich sagen. Und sie gerät ziemlich schnell in eine Wettbewerbs- und Konkurrenzsituation. Also sie übertreibt alles. Wir erfahren am Anfang nicht viel über sie, beziehungsweise es werden nach und nach Informationen über sie eingestreut, über ihre Vergangenheit. Immer wieder kriegen wir so Splitter hingeworfen. Man wird also immer neugieriger auf diese Geschichte der Ich-Erzählerin. Aber erstmal ist sie in diesem Gym. Ganz ehrlich, also zumindest bei der ersten Hälfte oder dem ersten Drittel habe ich sehr oft schallend gelacht, weil du das so gut beschreibst, diesen Mikrokosmos Fitnessstudio, und zum anderen aber auch ihre Einstellung dazu. Sie ist ja eine sehr rätselhafte Figur. Wie würdest du sie beschreiben? Was ist das für eine? Sie hat ja keinen Namen auch, ne?
Genau, sie hat keinen Namen. Und sie ist jemand, die sich extrem über Leistung definiert. Also sie hatte eben früher diesen anderen Job, in dem sie super erfolgreich war. Es wird gar nicht genau jetzt erzählt, was das eigentlich war, aber in irgendeinem Business war sie schon ziemlich weit oben, wollte noch höher.
und war da einfach immer ganz besonders gut, um nicht zu sagen die Beste. Und das ist auch immer so ihr Ziel gewesen. Und sie ist eben so sehr auf diese Leistung fokussiert, dass sie alles andere aus dem Blick verloren hat. Ich glaube, sie hat keine Freundinnen. Sie hat einen Ex-Partner, der sich auch noch ein bisschen für sie interessiert, aber sie sich eigentlich gar nicht für ihn. Sie hat ganz sporadischen Kontakt zu ihrer Familie. Sie hat wahrscheinlich keine Hobbys. Also sie hat sich ganz lange über ihren Job definiert und ist dann danach, nachdem sie den verloren hat, aus Gründen, die erst später erläutert werden, in ein Loch gefallen eigentlich, weil das dann plötzlich alles nicht mehr da war.
Ich finde, sie ist nicht unbedingt eine sympathische Figur, ne? Also ich finde, am Anfang schon, da ist man so bei ihr, und dann im Laufe des Buches, in dem die Situation ja auch immer mehr eskaliert, wird sie einem auch zunehmend unsympathischer oder auch doch noch rätselhafter.
Ja, ich kann immer gar nicht sagen, finde ich die jetzt sympathisch oder unsympathisch, sondern eher, wie nah ist sie mir, also oder wie sehr kann ich ihr Handeln nachvollziehen. Und am Anfang ist sie mir auf jeden Fall näher, also da kann ich mich gut reinversetzen, dass sie jetzt diesen Blick auf das Fitnessstudio und auf die anderen hat. Und je mehr sie sich in diesen Wahn reinsteigert, desto fremder wird sie einem wahrscheinlich, weil sie sich so sehr auch von dem entfernt, was irgendwie sozial angemessen ist, würde ich sagen.
Es kommt eine Person in das Fitnessstudio, und das ist wieder eine Person, mit der sie sich messen kann und messen muss. Sie kann gar nicht anders. Und zwar ist das die Bodybuilderin Vic. Und die hat natürlich einen Körper, der schon fast ein bisschen entmenschlicht wirkt in den Beschreibungen, weil das sind Muskeln, die ja nichts Natürliches mehr haben. Die werden ja künstlich gezüchtet sozusagen. Und mit ihr misst sie sich, und das nimmt jetzt immer absurdere, groteskere Formen an. Sie kennt eigentlich nichts anderes mehr als Training und ja, rutscht in so eine Sucht rein. Warum war es dir wichtig, das so ins Extreme zu treiben? Wie hast du deinen Roman entwickelt, diese Geschichte? Wie kam die zu dir?
Ich habe eigentlich an einem anderen Text geschrieben, der aber auch ein bisschen dieser Text ist. Also es war ein ganz anderes Setting. Es sollte alles mal in einem Schweigeretreat mitten im Wald spielen. Und an diesem Text habe ich einfach ziemlich lange rumgefeilt. Also ich habe, glaube ich, ein halbes Jahr an immer den gleichen 30 Seiten rumgeschrieben, bin nie darüber hinausgekommen und habe dann irgendwann gemerkt, okay, hier geht's auch wahrscheinlich nicht weiter und ich brauche irgendwie vielleicht was anderes. Und in dem Moment im Fitnessstudio habe ich irgendwann gedacht, ah, wieso kann ich nicht eigentlich diesen Raum mal nutzen? Irgendwie ist der so anders, es fühlt sich hier alles viel leichter an, hier ist irgendwie Potenzial für Humor. Und dann habe ich einfach mal drauf losgeschrieben, auf Rat meiner Lektorin damals, die gesagt hat, okay, das können wir mal ausprobieren, nimm dir jetzt einfach mal 2 Wochen Zeit und schreib alles auf, was dir einfällt. Du darfst nichts löschen, hat sie gesagt. Und ich finde, das ist der allerbeste Tipp, wenn man sich in so eine Blockade reingeschrieben hat, dass man aufhört, rumzufeilen, dass man einfach die Sachen mal stehen lässt, und dann stehen da auch dumme Sachen, aber da stehen halt auch gute Sachen, und man hat sich da nicht selber vom Schreiben abgehalten. Und das habe ich eben dann 2-3 Wochen gemacht und habe ihr Text geschickt, und dann haben wir drüber gesprochen und ich hatte total Spaß dran und sie hat Sachen drin gesehen, und dann haben wir es eine Weile einfach auch immer so weitergemacht, dass ich mir einfach immer 1-2 Wochen Zeit genommen habe, neuen Text produziert habe, ihr das geschickt hat, wir sprechen drüber, und ja, so hat sich dann langsam diese Geschichte entwickelt.
Was hat denn ein Fitnessstudio mehr zu bieten als ein Schweigeretreat?
Also erstmal kann man Dialoge schreiben, und da hatte ich mich irgendwie...
Da ist was dran.
Ja, da hatte ich mich irgendwie in so eine Sackgasse manövriert mit diesem Schweigeretreat, weil mir macht das total Spaß, Dialoge zu schreiben, und da ging das eben nicht, und ich hatte immer nur diese Innenansicht, und es war irgendwie ein komplizierter Aufbau und so, und ich finde das immer noch ein interessantes Setting, und vielleicht werde ich das so ähnlich auch nochmal verwenden, aber ja, da war irgendwann dann einfach Schluss, und ich glaube, der Text, der da nichts geworden ist, der war so wahnsinnig ernst. Also ich habe zum Beispiel beim Schreiben immer den Soundtrack von Succession gehört. Also diese ganz tragende, irgendwie klassische Musik. Und das war sozusagen die Stimmung beim Schreiben. Und dann bin ich im Fitnessstudio gewesen und hatte irgendwie fröhliche Techno-Pop-Musik.
Pumpende, treibende Beats.
Genau, genau. Und das hat mir immer gute Laune gemacht. Und ich dachte, es wäre eigentlich schön, wenn ich dieses Gefühl mal in den Text übertragen könnte. Und das ging dann auch beim Schreiben. Also diese Musik kommt ja auch vor. Aber ja, ich glaube, es war im Fitnessstudio, musste ich dann alles nicht mehr ganz so ernst nehmen. Am Anfang zumindest. Später wird es natürlich dann auch nochmal ernster.
Das muss unglaublichen Spaß gemacht haben. Also man merkt es dem Text auf jeden Fall an. Da sind ja auch ein paar sehr spezielle Charaktere in diesem Fitnessstudio, sag ich mal. Hast du da auch viel beobachtet auf deinem Crosstrainer?
Wahrscheinlich schon, aber nicht so wahnsinnig bewusst. Also es ist nicht so, dass es für jede Figur eine Entsprechung in der Realität geben würde, die ich in meinem Fitnessstudio gesehen hätte. Aber das ist in dieser ersten Phase, wo ich einfach Szenen gesammelt habe, sind diese Figuren so aufgetaucht. Also zum Beispiel Svetlana, die ja über ihren Hintern beschrieben wird, die quasi Po-Influencerin ist, tauchte irgendwann einfach auf. Wahrscheinlich, weil ich irgendwie dieses Phänomen dieser Leggings, die so eine Naht haben, die quasi in der Po-Ritze hängt, weil ich das interessant fand, da habe ich es einfach erstmal aufgeschrieben und dann hat sich daraus eine Figur entwickelt. Also so simpel eigentlich. Und so sind die nach und nach aufgetaucht und dann hatte ich irgendwann mein kleines Ensemble und es ist ja auch so ein bisschen so ein Kammerspiel. Ich brauchte ja gar nicht auch nicht so wahnsinnig viele Figuren.
Stimmt, es ist ein Kammerspiel auch. Wobei du dann auch nochmal in den Ebenen wechselst. Es bleibt eben nicht nur im Fitnessstudio, sondern du springst auch in die Vergangenheit deiner Figur. Und da sind wir dann in einem Unternehmen. Es könnte eine Agentur sein, es wird aber nicht genauer beschrieben. Jedenfalls hat sie einen Arbeitsalltag, einen fast unmenschlichen Arbeitsalltag eigentlich, ein Arbeitspensum. Also sie kommt eigentlich nie vor 20 Uhr nach Hause. Sie geht krank zur Arbeit, sie ist am Schreibtisch, ihre Beziehung geht den Bach runter. Sind das alles Dinge, die sie sich selbst auferlegt oder wird das auch von ihr erwartet?
Ich glaube beides. Also es wird da erwartet und sie macht es mit, weil sie diesen Job so gerne machen will, was auch immer dieser Job ist. Aber weil sie da erfolgreich sein will, ist das für sie, glaube ich, gar keine Frage, ob sie das jetzt macht oder nicht.
Also was ich auf jeden Fall mitnehme aus dem Roman ist, es hinterfragt doch sehr stark zum einen unsere Einstellung zu Leistung, also die gesellschaftliche Einstellung. Und zum anderen würde ich sagen auch natürlich das Frauenbild. Ich finde, es geht auch stark um diese von Frauen verinnerlichte Misogynie eigentlich. Also die verinnerlichte Frauenfeindlichkeit, dieser abschätzige Blick auf den weiblichen Körper, der aber tatsächlich in dem Buch vor allem von den Frauen selbst, also die Frauen selber denken so über ihre Körper.
Ja, würde ich auch sagen, dass das von den Frauen kommt und was die Protagonistin ja zum Beispiel auch ganz stark hat, ist, dass sie so abschätzig auf Mütter blickt. Also sie hat ja, obwohl sie sich ja jetzt selber als eine präsentieren muss, fallen ihr dazu aber eigentlich immer nur die negativen Dinge ein und echte Mütter tun ihr eigentlich total leid.
Was hat dich daran interessiert?
Ich glaube, es ist einfach so mit reingekommen und meiner Meinung nach automatisch spielt das eine Rolle, wenn man eine weibliche Hauptfigur in so einem Setting hat, wo Körper geformt werden? Das war so ein Ausprobieren. Ich hatte auch Szenen, in denen sie selber ihren Körper beschreibt und auch da ein bisschen abschätzig drüber denkt und so ihre Fehlerchen hervorhebt. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ich will das nicht für die. Ich will einfach mal eine Frauenfigur haben, der ihr Körper eigentlich egal ist, es sei denn, sie braucht ihn für irgendwas. Trotzdem sollte das auch alles vorkommen, eben dass jemand wie Svetlana mit ihrem Körper auch Geld verdient und dass jemand wie Millie ihren Körper einsetzt, um irgendwie ihren Job besonders gut zu machen und besonders gut anzukommen bei der Kundschaft und dass es Shader gibt, die irgendwie mit ihrem Körper nach der Mutterschaft noch ein bisschen hadert oder die anderen Mütter, die da alle auftauchen in den Kursen.
Und dann ist da Vic, die so völlig für sich alleine steht, ne?
Genau, und das ist auch das, was die Protagonistin dann fasziniert, dass die da mit diesem Körper auftaucht, der so abweicht von dem Idealbild, was es für Frauen eigentlich gibt und das auch mit einer großen Selbstverständlichkeit tut. Also der ist ja völlig egal, ob die Männer dann da hinter ihrem Rücken lästern und sagen, ja, die ist krass, aber weiblich finde ich das nicht mehr. Das ist irgendwie überhaupt nicht ihr Anspruch und das findet die Protagonistin extrem spannend. Ich glaube, dass da die Sehnsucht dahinter steckt, sich eben von dem allen auch komplett frei machen zu können. Also ich habe dann selber auch so eine kleine Faszination für dieses weibliche Bodybuilding gehabt, weil es eben davon so abweicht.
Hast du da auch nochmal recherchiert oder was hast du dir da angeguckt, um das auch so authentisch beschreiben zu können?
Also überhaupt auf dieses Thema weibliches Bodybuilding bin ich gekommen über eine Dokumentation Pumping Beauty von Vera Weber, in der sie zwei Bodybuilderinnen begleitet über einen längeren Zeitraum und deren Weg zu internationalen Wettbewerben eigentlich mit begleitet. Und das ist total krass, weil man eben sieht, wie viel trainieren die, was stecken die da alles rein, aber wie viel hat das auch mit einem ganz, ganz strengen Ernährungsplan zu tun. Die müssen ja erstmal richtig Masse aufbauen, dann müssen sie wahnsinnig viel Kalorien zu sich nehmen und dann kommt irgendwann einige Monate vor dem Wettkampf die Diätphase, in der sie das alles wieder abnehmen müssen, damit die Muskeln, die sie in der Zwischenzeit aufgebaut haben durch sehr hartes Training, dann eben auch zum Vorschein kommen. Und das ist total faszinierend gewesen für mich zu sehen, wie sehr diese Frauen ihr Leben nach diesem Ziel ausrichten. Und das hat natürlich dann auch gleich was mit meiner Erzählerin zu tun gehabt, die das eben ja auch macht. Und das sind auch ganz ehrgeizige Frauen gewesen, die da vorkommen. Und das war so mein erster Kontakt mit diesem Sport. Und ich habe mit einer dieser Bodybuilderinnen aus der Dokumentation auch mal telefonieren dürfen, um sie mal ein bisschen zu ihrem Training zu befragen und zu ihrer Ernährung auch. Und so habe ich mich damit dann beschäftigt.
Hast du dir sowas auch mal live angeguckt?
Nee, leider nicht, aber würde ich eigentlich gerne mal machen.
Was fasziniert dich da so dran?
Ja, ich glaube, es ist dieses, die gestalten halt ihren Körper selber und zwar eben abseits dieser Norm, die es so gibt. Also es ist dann längst darüber hinaus, es hat so eine ganz eigene Ästhetik und es ist aber gar nicht so sehr die Frage, finde ich dann mehr, ob man das schön findet oder nicht, sondern es hat auch eigentlich relativ enge Kriterien. Also gewisse Muskelgruppen müssen dann gut zu sehen sein. Dieses Posing, was die auf der Bühne machen, das ist auch, glaube ich, eine harte Arbeit, da hinzukommen, dass man das dann wirklich an diesem Tag die Muskeln so rausstellen kann. Also ich finde es einfach faszinierend, was da alles dahinter steckt.
Es hat ja fast schon sowas Maschinenhaftes vielleicht, ne? Es ist ja so ein Modellieren, weil man eben diese einzelnen Muskeln so bearbeitet, sodass sie eine bestimmte Form haben. Also es ist wie so ein Modellieren des eigenen Körpers, der dann eigentlich sich gar nicht mehr wie ein menschlicher Körper anfühlt, sondern eben wie eine Skulptur vielleicht, die ich forme. Also das finde ich schon interessant, dass es irgendwie fast schon sowas weg vom Menschen hat.
Ja, also genau, Skulptur finde ich eigentlich gut. Das ist wie so ein Kunstwerk, in dem sie dann aber auch leben und es ist, oder auch wie ein Produkt. Also die geben da halt Arbeit rein, die geben da diese krass abgemessenen, diese Ernährung rein, um ein ganz bestimmtes Ergebnis rauszubekommen. Also das ist ja wirklich eigentlich entfernt von dem, wie man seinen Körper normalerweise in Anführungsstrichen behandelt.
Entfernt auch von Genuss, entfernt von Spaß. Also es ist ja schon eine wahnsinnig krasse Kontrolle und Disziplin nötig.
Auf jeden Fall, ja. Und ich glaube, das geht halt, weil da dieser Ehrgeiz und dieses Ziel vor Augen dahinter steht und die das dann unbedingt erreichen wollen und ihnen einfach klar ist, es geht nur, wenn ich jetzt wirklich jeden Tag mich an diese Regeln halte.
Ich finde, wenn so jemand vor einem steht, was jetzt noch nicht so oft passiert ist, muss ich sagen, aber diese Körper, die haben ja etwas auch sehr Unnahbares, ne? Also das ist ja fast wie so eine Maske oder ein Kostüm. Du hast vorhin von einem Panzer geredet, den man sich da auch antrainiert. Also das schafft auch sehr viel Distanz zu Menschen, finde ich.
Ja, also kann ich mir auch vorstellen, dass das so ist oder dass das auch ein bisschen der Reiz daran vielleicht ist.
in Gym geht es auch um Proteine, Proteine, Proteine. Spielen eine wichtige Rolle beim Muskelaufbau. Das kriege ich auch ständig gerade in meinen Social Media Feed gespült. So und so viel Proteine und Muskeln kann man nur aufbauen, wenn man so und so viel Gramm pro Körpergewicht Proteine zu sich nimmt. Und im Buch treibst du auch das auf die Spitze. Die Erzählerin, die ernährt sich dann irgendwann nur noch von Proteinen und isst sogar rohes Fleisch und nicht nur das, sondern sie mixt sich auch Fleisch zu Brei, weil man den einfach noch schneller und besser aufnehmen kann. Und es hat schon auch einen ganz schön großen Ekelfaktor, muss ich sagen. Was war da deine Idee?
Also ich habe einfach auch gemerkt, dass ich, seit ich im Fitnessstudio bin, mir mehr Gedanken über Proteine mache, was ich eben vorher gar nicht gemacht habe, auch über soziale Medien, aber eben auch, also der Trainer hat das bestimmt auch schon mal zu mir gesagt, dass man ein bisschen proteinreicher sich ernähren sollte. Und plötzlich wusste ich dann, Harzer Käse hat total gute Proteinwerte und habe ständig solche Videos angezeigt gekriegt und habe aber auch gemerkt, es hat auch was Ekliges, also viele proteinhaltige Lebensmittel sind eben tierische Lebensmittel. Ich finde, da ist es schnell irgendwie an dieser Grenze. Und wenn man das eben so extrem macht, wie zum Beispiel fürs Bodybuilding, also diese Ernährungspläne, die die haben, da ist halt dann viel Hühnchen dabei, da sind viele Eier und Eiweiße und auch diese Eiweißprodukte, das macht jetzt die Protagonistin nicht so. Sie will immer das möglichst echt haben. Aber ja, ich hatte das Gefühl, da ist irgendwie viel Potenzial für Ekel da.
Das hat ja teilweise schon auch etwas Wahnhaftes. Ich habe, als ich dein Buch gelesen habe, eben auch ganz viel an diese ganzen Videos gedacht, die jedem, glaube ich, auf Instagram zum Beispiel dauernd in den Feed gespült werden, wo es eben viel geht um die richtige Ernährung, den richtigen Sport, Krafttraining ist unbedingt ein Muss. Du musst dies und das essen, damit das dann aber auch funktioniert. Also ganz viel Kontrolle und Optimierung, Longevity, Langlebigkeit ist dann auch ein großes Thema. Also all diese Dinge, die gerade so um uns herum ständig da sind. Was sagt das über unsere Gesellschaft?
Ja, wahrscheinlich ist es so ein Wunsch, die Dinge zu kontrollieren und gleichzeitig aber auch irgendwie so ein Verlust von einem eigenen Bauchgefühl oder so, weil es eben ständig darum geht, zu wissen, was steckt jetzt da drin und was bringt es mir und nicht, was will ich eigentlich gerade. Ich glaube, man entfernt sich so ein bisschen von so einem eigenen Instinkt vielleicht. Natürlich gibt es dann auch wieder Leute, die daraus Profit schlagen, weil ich kann natürlich jeden Nährstoff auch als Produkt haben und mir extra nochmal zufügen.
Ich habe gelesen, dass du Werbetexterin gelernt hast. Erzähl mal.
Ich habe eine Ausbildung gemacht, die hat nur ein Jahr gedauert. Das war an der Texterschmiede, hieß das damals noch. Heute heißt es, glaube ich, Hamburg School of Ideas oder so. Und es ging ein Jahr lang und man hat tagsüber Praktika gemacht in Werbeagenturen und abends gab es sowas wie Unterricht. Und danach war ich ausgebildete Werbetexterin und habe dann 4 Jahre fest in Agenturen gearbeitet. Dann habe ich nochmal angefangen zu studieren und eine ganze lange Zeit nebenbei, aber auch als freiberufliche Werbetexterin dann noch gearbeitet.
Ich habe nur beim Lesen deines Romans gedacht, hast du dir da vielleicht so ein paar Anleihen geholt für diese, es könnte ja eine Agentur sein, in der deine Erzählerin früher gearbeitet hat, in der eben diese ungesunden Arbeitsverhältnisse herrschen. Wie hast du das erlebt damals?
Ja, also meine Arbeitserfahrung ist eben hauptsächlich aus Werbeagenturen. Deswegen denkt man vielleicht manchmal bei diesen Beschreibungen daran. Und ich habe es da auch so erlebt, dass so viele Grenzen überschritten wurden, zum Beispiel was Arbeitszeiten anging. Also Überstunden waren mit dem Lohn abgegolten. Und es wurde einfach auch erwartet, dass man so lange bleibt, bis dann irgendwie die Idee da ist, dass am Wochenende gearbeitet wird, war selbstverständlich. Dann gab es immer dieses, wir sind ja alle eine große Familie und alle miteinander befreundet. Und da waren die Grenzen irgendwie ganz schwierig. Und ja, ich würde auch sagen, diese einzige Berufserfahrung, die ich so habe, ist auf jeden Fall da viel mit eingeflossen.
Wie hat sich dein Wunsch, anders zu schreiben, eben nicht als Werbetexterin, entwickelt?
Also erst war ich ganz begeistert von diesem Beruf, weil ich dachte, toll, hier kann man schreiben und kreativ sein und auch noch Geld damit verdienen. Und dann habe ich aber schnell gemerkt, wie auslaugend das eigentlich für mich war, weil man eben nicht seine eigenen Ideen oder seine eigenen Motivationen für Kreativität nachgeht, sondern das immer für andere macht. Also immer für das Produkt, für das man gerade arbeitet. Und das habe ich als sehr auslaugend empfunden. Und ich habe dann aber angefangen, nebenbei so meine eigenen Texte zu schreiben. Und irgendwann, ich glaube ehrlich gesagt, dass neben mir ein Grafikdesigner saß, der ein entfernter Bekannter von Olga Krasnow war. Und der hat mir irgendwie erzählt, da kam gerade ihr Debüt raus, und hat mir erzählt, ich habe eine Freundin, die hat ein Buch geschrieben und die hat da auch studiert in Leipzig. Und da habe ich das erste Mal davon erfahren, dass man das studieren kann. Und seitdem hatte ich dann versucht, mich da zu bewerben.
Und irgendwann hat es dann geklappt. Du hast ja dann in Leipzig studiert. Wenn du an einem Roman schreibst, du hast vorhin schon erzählt von deiner Schreibblockade, die dich dann jetzt wiederum zu diesem Roman dann geführt hat. Aber wie lange verbringst du mit einer Idee, mit einem Thema? Wie lange dauert das? Hast du bestimmte Techniken entwickelt, um Ideen auch immer wieder haben zu können? Also vielleicht lernt man sowas ja auch in der Werbeagentur.
Ja, das finde ich total schwer zu sagen. Aber ich glaube, es sind oft einfach die Themen, die mich selber gerade so im Leben beschäftigen oder auch immer schon beschäftigt haben. Und um die herum formen sich dann so Geschichten. Und dann ist es auch ein Ausprobieren. Kann ich daraus was machen oder noch nicht? Manchmal ist es auch was, was man, wo man, also es gibt auch Themen, wo ich denke, ah ja, irgendwann würde ich da gerne mal drüber schreiben, aber gerade weiß ich noch nicht wie.
Was war denn die Ursprungsidee, weißt du das noch? Also was dich da umgetrieben hat, als du dann erstmal dich an den Schweiger-Retreat-Text gesetzt hast?
Also da waren es eigentlich zwei Sachen. Es sollte ein Text über eine Freundschaft werden, die zerbrochen ist. Aber es war auch schon da eine Figur, die sehr ehrgeizig war und sehr leistungsorientiert. Und ich glaube, das ist einfach was, was ich auch habe und was mit verschiedenen Gefühlen einfach verbunden ist und wo ich mich dann manchmal frage, wo kommt das eigentlich her bei mir und wo führt es hin? Wo würde es hinführen, wenn ich das jetzt nicht irgendwie ausgleichen würde, wenn ich mich nicht damit jetzt irgendwie auf eine ausgleichende Art und Weise beschäftigen würde, sondern wenn ich diesem Gedanken, ich will ganz nach oben kommen und ich will ganz viel Anerkennung für was ich mache, wenn ich dem so nachgeben würde und da so nichts anderes mehr sehen würde. Und das ist dann eben das, was ich der Figur gegeben habe.
Reden wir mal über Bücher. Wir empfehlen uns in Ort und Worte auch immer gegenseitig Bücher, andere Bücher, die wir gerade lesen oder gelesen haben oder die uns schon eine Weile begleiten oder die uns gerade eben aufgefallen sind. Möchtest du anfangen? Was hast du denn mitgebracht?
Ich habe mitgebracht eine Buchreihe von Solveig Balle, eine dänische Autorin. Es ist übersetzt von Peter Urban Halle und bei Mattes und Seitz erscheint das. Es gibt 7 Bände. Okay, so weit jetzt erstmal diese Infos vorweg. Worum es geht, es ist eine Frau, die aufwacht und feststellt, es ist zum zweiten Mal der 18. November. Und dabei bleibt es nicht. Sie ist einfach jetzt gefangen im 18. November. Das Ganze zieht sich jetzt über Jahre. Und man begleitet diese Frau dabei, damit klarzukommen. Also das gilt nur für sie, dass sie weiß, dass sich dieser Tag wiederholt. Allen anderen ist das nicht klar. Für alle anderen wiederholt es sich auch exakt auf die gleiche Weise. Sie wiederum kann sich durch diesen Tag bewegen und sie kann andere Sachen machen. Sie kann den Ort wechseln und weiß jeden Tag, dass jetzt wieder der 18. November ist und die anderen eben nicht. Und daraus ergeben sich verschiedene Schwierigkeiten, auch ein paar Vorteile. Es ist super spannend, dieser Figur zu folgen. Die Erzählweise ist ganz ruhig, finde ich, ganz klar. Die Sprache ist eben so eine klare, schlichte Sprache. Und also mich hat das sofort fasziniert. Ich bin jetzt erst beim dritten Teil. Übersetzt sind, glaube ich, jetzt 4. Ich glaube, der 4. Teil ist gerade rausgekommen und es werden eben 7. Und ich bin sehr gespannt, findet sie wieder raus aus diesem Tag? Was passiert mit ihr? Wie geht das weiter? Und was ist eigentlich die Ursache dafür? Also es macht mir gerade viel Spaß, das zu lesen.
Und sie altert auch nicht?
Doch, das ist eben das Ding. Sie altert, die anderen aber nicht. Und dadurch entfernt sie sich auch immer weiter von den anderen. Sie hat einen Partner, dem sie immer mal wieder auch erzählt, was passiert ist. aber am nächsten Tag weiß er es einfach nicht mehr. Und mit zunehmender Zeit, die sie in diesem Tag gefangen ist, wird das immer schlimmer für sie, weil sie müsste ihm irgendwann eigentlich 3 Jahre erzählen, die sie jetzt schon gelebt hat. Und er ist aber immer noch, er denkt, er hat sie gestern zum letzten Mal gesehen. Und das ist ganz tragisch irgendwie. Also diese Beziehungsgeschichte interessiert mich da auch besonders.
Ich habe da gerade an Bill Murray und täglich grüßt das Murmeltier gedacht, aber das hat ja dann nochmal andere, tiefere Dimensionen, so wie du das gerade beschreibst. Also sehr spannend, dass man daraus dann auch so eine ganze Reihe machen kann. Interessant, sich an einem Tag so festzubeißen. Ich habe mitgebracht von Scholastique Mukasonga, das ist eine ruandische Autorin, die schon lange, ich glaube seit den Völkermorden in Ruanda in Frankreich lebt. Und ihr neuer Roman heißt Sister Deborah. In Deutschland wird sie, glaube ich, gerade erst entdeckt. Sie schreibt oft über das Erbe der Kolonialgeschichte und wie das eben in die Gegenwart hineinragt. Und das spielt auch in dem neuen Roman wieder eine Rolle. Das spielt in Ruanda so zu der Zeit, als das Land noch, nachdem es eine deutsche Kolonie war, stand es dann einige Jahrzehnte auch noch unter belgischer Kontrolle. In dieser Zeit spielt der Roman. Es gibt eine Ich-Erzählerin. Es ist ein zutiefst feministischer Roman, würde ich sagen. Und zwar bekommen die katholischen Missionare, die schon lange im Land sind, Konkurrenz von amerikanischen evangelikalen Predigern, die ins Land kommen. Und darunter ist eben auch eine sehr charismatische Frau, Sister Deborah eben, die auch heilende Kräfte hat. Und schnell geht dann das Gerücht um, sie ist auch Seherin. Ja, und diese Frau löst jetzt einiges aus. Es entsteht eine Hysterie, also zum einen eine Begeisterung. Viele sehen in ihr eine Heilerin, eine Heilsbringerin auch. Natürlich gibt es auch auf der anderen Seite diejenigen, die sie als Unruhestifterin diskreditieren. Sie weckt Begehrlichkeiten. Eine Frauensekte gründet sich und es kommt zu einem feministischen Aufstand. Viele zerren an ihr und instrumentalisieren sie. Und erzählt wird das alles eben aus der Perspektive von einer Frau. Wir erfahren relativ spät, dass in der Gegenwart eben diese Frau in den USA als Professorin in Washington an einer Arbeit über diese Sister Deborah schreibt. Sie recherchiert und arbeitet also zu dieser Frau, zu der sie selbst als Kind Kontakt hatte. Und hat durch sie, so geht die Erzählung, dann es eben auch geschafft, aus dem Dorf raus nach Belgien erst und dann eben in die USA, wo sie Professorin wurde, also vom Bauernkind zur Professorin. Und als Erwachsene erinnert sie sich an diese Sister Deborah und will diesem Phänomen nachspüren. Und das erfahren wir aber relativ spät. Also am Anfang, dieser Roman hat 3 Teile. Am Anfang werden wir so reingeschmissen in so eine Gerüchteküche über diese Sister Deborah. Es gibt verschiedene Legenden und Erzählungen und sie lässt uns da so unmittelbar dran teilhaben. Im 2. Kapitel tatsächlich spricht dann Sister Deborah selbst und wir bekommen dann nochmal ihre ganz eigene, andere Perspektive. Und erst ganz spät erfahren wir, dass eben dieses Mädchen als Frau an dieser Forschungsarbeit schreibt. Das ist alles sehr klug montiert, finde ich. Man muss ein bisschen reinkommen, weil auch viele Namen, viele Orte, viele religiöse Praktiken da eine Rolle spielen. Aber wenn man sich darauf einlässt, dann ergeben sich plötzlich sehr, sehr viele verschiedene Ebenen, die miteinander verschachtelt sind. Also von der Sklaverei gibt es Linien bis nach heute. Es steckt hinter all dem die große Frage, wer erzählt denn eigentlich, wer überliefert denn eigentlich Geschichte? Und warum wurden und werden so viele Frauen aus dieser Geschichtsschreibung gelöscht oder vergessen? Es hallt sehr stark nach und deswegen, ja, ist das meine Empfehlung.
Ja, klingt total spannend und habe ich noch überhaupt nichts von gehört. Das klingt aber auch nach einem Buch, was über 500 Seiten hätte, stimmt das?
Nein, es hat 160 Seiten.
Okay, dann. Das ist auf jeden Fall ein Buch für mich.
Okay, Verena, sollen wir nochmal ins Gym rüber wechseln? Vielleicht für einen letzten Cooldown. Jetzt müssten wir eigentlich noch einen Proteinshake trinken, ne? So wie in deinem Roman.
Ja.
Die haben so lustige Namen. Muscle Hustle, Sixpack on the Beach, Bunny Booster. Hast du dir die alle ausgedacht?
Ja, und da kommt wahrscheinlich dann doch die Werbetexterin nochmal raus.
Ja, also Proteinshake würde ich jetzt drauf verzichten.
Gut.
Schade.
Ich glaube, wir haben auch nicht so viel Sport gemacht, dass wir jetzt unbedingt erhöhte Proteinzufuhr brauchen.
Psst. Dann gehen wir nach Hause. Vielen Dank für diese Sporteinheit, Verena.
Danke dir.
Kein Eiweißshake für Verena Kessler und Nadine im Fitnessstudio, aber trainiert habt ihr trotzdem noch, oder?
Ja klar, was denkst du denn? Wir haben natürlich noch mehrere Sätze Trizeps und Beinpresse gemacht. Nee, haben wir nicht. Also ich hätte vielleicht doch noch so ein Eiweißshake trinken sollen, denn mich hat die Energie dann einfach verlassen.
Der Roman, ist das dann eher so ein Energiefresser oder tankt man beim Lesen auf?
Ja, es ist ein Roman, das ist vielleicht vergleichbar mit so einer guten Einheit auf dem Laufband. Ja, man trabt locker los, zieht dann die Geschwindigkeit immer mehr an und plumpst dann irgendwann erschöpft runter, aber auch gut durchblutet. Also es ist ein Text, den man schnell wegliest, weil man aber auch gar nicht aufhören kann zu lesen. Also ich habe den wirklich verschlungen und auch wirklich gerade im ersten Drittel oft laut gelacht. Gleichzeitig wird hier aber sehr ernsthaft über weibliche Körperbilder nachgedacht. Also so habe ich das auch noch nirgendwo gelesen. Und ich zitiere mal einen Satz. Das Mega-Gym war kein Fitnessstudio wie jedes andere. Das Mega-Gym war ein Palast aus glänzenden Oberflächen. Ja, in diesem Satz steckt ganz viel Tiefe und ganz viel drin, wie auch in diesem Buch.
Gym heißt es, ist bei Hansa erschienen, hat 192 Seiten und kostet 23 Euro. Alle Infos zu den Büchern dieser Folge findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Jeden Donnerstag gibt's eine neue Folge von uns, frisch, fast überall da, wo es Podcasts gibt. Ich bin Stefan Oschwart, ciao.
Und ich bin Nadine Kreuzhaler. Viel Spaß beim Lesen und Hören.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Nadine Kreuzhaler. Technik Barbara Hingst. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.